Ach, ich wollte weihnachtlich starten. Mist. It's beginning to look a lot like Christmas. Wie Michael Bublé immer so schön singt. Ha. Herzlich willkommen zu dieser Weihnachtsfolge von Gediegen rumoxidieren mit Paddy und mit mir, mit Tanja.
Hallo, frohe Weihnachten. Also sage ich am Ende der Folge nochmal, aber ich hoffe, ihr habt eine schöne Weihnachtszeit.
Ja, eine schöne Weihnachtszeit kann man, glaube ich, nicht früh genug wünschen. Bevor wir ins Weihnachtsthema starten, will ich aber noch vorher zwei andere Sachen loswerden, weil ich hatte eine sehr kinoreiche Woche. Ich habe nämlich einmal Wicked geguckt.
Oha.
Ja, und den haben wir sogar im Originalton geguckt, das fand ich ziemlich cool. Dann singen die nämlich auch schön auf Englisch und erstmal habe ich gemerkt, ich war echt nicht up to date, weil das ist ja ein Zweiteiler, das heißt, es war Wicked Part 1, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, ich dachte, das ist einfach ein Film und dann ist gut, aber nein, im nächsten Jahr kommt der zweite Teil. Aber man muss natürlich Musical interessiert und sein irgendwie ein bisschen, also man muss das mögen und dann sowas von gut umgesetzt, richtig gut.
Ich habe das Musical gesehen und frage mich, wie man daraus denn einen Zweiteiler macht, weil ich habe auf die Laufzeit von Teil 1 geguckt und der geht ja schon über 2 Stunden und das Musical an sich geht ja nur 3, glaube ich.
Ja.
Da muss man, ist es ja vielleicht ein bisschen, gibt es ja noch
ein bisschen ausgeschmückt.
Also mehr Songs oder mehr Handlung oder.
Ich glaube, weder das eine noch das andere so richtig. Mit den Songs bin ich tatsächlich nicht ganz so sicher, weil ich habe zwar auch das Musical gesehen und kenne auch so die wichtigsten oder einige der Lieder, aber jetzt nicht alle so direkt. Aber ich glaube, Songs sind halt genauso. Es ist halt von der Handlung oder es ist so, die Handlung an sich ist ein bisschen ausgeschmückter. Auf der Musicalbühne, klar, du möchtest denen jetzt auch nicht zumuten, dass die da 6 Stunden rüberhüpfen. Von daher, ja. Also die Schauspieler, den Cast finde ich total gut und die Kostüme sind richtig schön und auch wie sie diese ganze Welt gestaltet haben, total toll. Also haben sie richtig, richtig gut gemacht und ich glaube, die haben sich da einfach mehr Zeit gelassen, so für einzelne Szenen, für einzelne Momente und haben das ein bisschen ausgeschmückt. Aber ich war ja so ein bisschen unsicher, weil Ariana Grande ja als Glinda gecastet wurde und ich weiß nicht, ob die vorher schon geschauspielert hat, aber die macht das so toll.
Doch, die hat doch in der Nickelodeon-Serie Victorious mitgespielt. Das hab ich in den späten Nullerjahren oder frühen 2010er Jahren immer ganz gern geguckt. Da ging es um so eine Schule, Privatschule in Hollywood, wo so begabte Kinder im Sinne von darstellende Künste, Musikproduzenten, Sängerinnen und so. Und da hat sie Cat gespielt und die war auch Sängerin und dann hat sie auch in so einem Spin-off, so ein Crossover mit iCarly mitgespielt, dem iCarly-Charakter Sam und die Serie Sam und Cat und da hatten die irgendwie, ich oute mich jetzt voll als ich war damals schon viel zu alt für die Nickelodeon-Serie der 2010er, aber ist mir egal, da hatten die so einen Babysitter-Service, die waren so ein Babysitter-Duo, haben irgendwie auf Kinder aufgepasst, auch in Hollywood.
Okay.
Die hat schon schauspielerische Kenntnisse und ist aber tritt natürlich hauptsächlich als Popstar in Erscheinung.
Aber die hat das also gesanglich, soweit ich das als Laie sagen kann, so gut gemacht und als Schauspielerin, das hat mir so gut gefallen. Und auch die Darstellerin von Elphaba. Oh, die heißt Cynthia irgendwas, ich kann den Namen leider nicht. Die, also so gut, das gab so einige Detail-Nahaufnahmen wirklich nur von ihrem Gesicht und wie die diese Emotionen rübergebracht hat. Also ich bin wirklich hin und weg, ich bin begeistert von dem Film. Große Empfehlung.
Also ich wollte den noch mit meiner Mutter gucken.
Ja, lohnt sich, sowas von.
Weil für gewisse Kinobesuche da kommt halt nur meine Mutter in Frage, weil so andere, so ich sag mal, die Jungs in Anführungsstrichen, die lehnen sowas gern ab und ich bin da sehr open-minded. Ich habe mit meiner Mutter auch Vaiana 2 geguckt.
Den habe ich nämlich auch gestern noch gesehen.
Ja,
das wäre nämlich, ist
da
nämlich
können wir
Kinobesuch
vielleicht noch
2.
Im, im Short-Review-Style, was ja jetzt nicht unser Main-Thema, aber
nee, genau.
Was sagst du zu Wayana 2?
Du hattest ja schon kurz geschrieben, was du so meinst, und ich glaube, also ich muss zustimmen, ich mag die Welt total, ich mag die Charaktere total, ich weiß nicht, also hey, der macht genau die gleichen dummen Sachen, aber es ist immer noch lustig. Diesmal stellt sie sich eine Crew zusammen, mit der sie losfährt, und alleine wie diese Crew mit dieser alte Mann, den sie mitnimmt, ich finde den so herrlich.
Ja, der ist cool.
Ja, der ist richtig cool. Auch, also so von der Story her finde ich es total toll, von den Charakteren her finde ich es toll, mit der kleinen Sis und also super süß alles. Auch, ja, die Geschichte an sich, also top, so den Film, super. Aber die Lieder, also
Das bei mir persönlich nichts hängen geblieben. Und
mir auch nicht.
Da ist Teil 1
so auf viel jeden besser.
Fall, hatte mehr Substanz, die Songs. Und da gab es schon iconic Songs wie Shiny oder
You're Welcome.
You're Welcome, ja, okay.
Ja, und auch das eine von Vayana, ach, was ich glaube, ich weiß es leider den Titel nicht mehr.
How Far I Go.
Ja, das ist so, was ich hier wieder mag, dass sie halt diese indigenen Klänge sozusagen oder halt diese Art von Musik und das den Gesang wieder aufgegriffen haben, wie im ersten auch, dieses halt von diesen indigenen Völkern oder an das angelehnt. Mhm. Das verursacht bei mir immer noch total die Gänsehaut. Das mag ich total gerne. Das setzt gleich so ein Vibe. Aber die Songs danach, also die sind halt auch bei mir, die sind einfach irgendwie überhaupt nicht an das vom ersten rangekommen. Auch der Solo-Song von Maui, den fand ich irgendwie echt nicht so Bombe. Also ich weiß nicht, musikalisch hat mich das nicht überzeugt, leider. Aber vielleicht ist das so das Ding, dass man einfach Lin-Manuel Miranda in jeden Disney-Film vielleicht mit reinnehmen sollte. Übrigens habe ich gesehen, hier der Mufasa-Film, der hat ja auch eigene Songs. Und die sind nämlich wieder in Zusammenarbeit mit Lin-Manuel Miranda gemacht worden. Das ist halt der Vaiana und Encanto und Hamilton gemacht hat.
Ja, den Mann haben sie echt gut auf die Karte gepackt. Der ist ja jetzt echt in vielen Projekten involviert. Aus Encanto ist oder mein Lieblingssong von ihm ist aus Encanto Surface Pressure. Von der Tochter, die mit der außergewöhnlichen
Luisa
Kraft,
oder so?
Gesegnet wurde. Und also der Song hat so unglaubliche Substanz, weil es ja eigentlich nur darum geht, dass man sich auf sie verlässt, weil sie alles allein schon physisch stemmen kann, weil sie so stark ist, aber sie die ganze Zeit Angst davor hat, dass sie nichts wert ist, wenn sie nicht mehr stark ist. Und das ist, der Song ist, also für so eine Disney-Musical-Nummer hat der sehr viele Facetten und ist unglaublich schon tiefgründig, weil das auch so ein Mental Health-Thema ist. Angst davor zu haben, nicht gut genug zu sein oder zu scheitern oder ja, und der Song hat das echt ganz gut auf den Punkt gebracht.
Grundsätzlich, also es ist jetzt ein bisschen Short Review weg von Vaiana 2, aber Encanto fand ich sowieso einen total tollen Film, weil der ja so viel aufgegriffen hat, auch diesen Punkt mit Schönheit und mit ja Bruno, was der dann vorher sagen hat und mit Mirabelle. Also das fand ich ist auch einer der besten Filme von Disney aus den letzten Jahren.
Dann nehme ich die Kurve zurück zu Vaiana 2, weil ich habe, glaube ich, jetzt noch nichts gesagt. Aber wir hatten ja im WhatsApp-Chat darüber schon geschrieben und ich kann es jetzt auch nochmal hier preisgeben. Also ich hatte dir ja geschrieben, dass es eine 7 von 10 für mich ist, also deutlich über den Durchschnitt. Film ist recht geradlinig erzählt und hat auch so eine Art Mission oder so eine Quest, sage ich mal, wie in Teil 1. Da gibt's so schon Parallelen. Diese Wayana-Mythologie, auch mit den Gottheiten und so weiter, ist ziemlich cool. Es gibt auch eine Post-Credit-Scene, die so ein bisschen eine größere Welt quasi, ein Setup dafür liefert. Ich fand das Finale, auch wenn das Finale einen erwartbaren Ausgang hatte, ich setze jetzt hier eine Spoilerwarnung rein, Spoiler. Ich fand das Finale ziemlich mitreißend. Ich fand aber ihre Entwicklung, dass sie das angedeutet wurde, dadurch, dass sie jetzt auch so eine Tätowierung auf magische Weise erworben hat, dass sie jetzt auch eine Halbgöttin geworden ist, irgendwie. weil ja auch ihr Ruder oder ihr Paddel da jetzt so ein Artefakt oder so ein Gegenstand ist wie der Haken von Maui. Das fand ich ziemlich cool. Auch wie sie quasi eine Strategie entwickeln musste, wie man diese Insel, die da auf dem Erdboden ist, dann noch bergen kann und Maui quasi auch bereit ist, ein großes Opfer zu bringen im finalen Akt gegen diesen anderen Gott da. Ich fand's gut, das Finale hat mich mitgerissen, auch wenn natürlich am Ende des Tages ist natürlich immer noch ein Familienfilm, gab es keine Opfer zu beklagen. Nein. Und sieben von zehn.
Ja, ist doch gut. Wir hatten so Kinder vor uns sitzen, ein paar, und eins von denen muss den Film schon mal geguckt haben, aber es war irgendwie echt süß. Das gibt ja, Spoilerwarnung auch an dieser Stelle, die kleine Schwester gibt eher so einen Seestern mit, und als sie ihr den gibt, sagte eine vor uns so, die verliert den aber. Ich dachte, ach, jetzt komm schon. Und dann nachher im Finale ist es ja doch ein so ein bisschen dramatisch, und dann sagte sie auch, Vajana ist aber nicht tot. Und Sina hat sich nur sehr amüsiert neben mir mit, ja, ein Glück, dass wir die da sitzen hatten, sonst hätte ich mir jetzt ja auch echt Sorgen gemacht. Ja. Aber es war schon ein bisschen niedlich mit denen. Also ich finde, es sind sehr schöne Disney-Filme, die da mit der Jugend ist. Allerdings haben wir uns dann so ein bisschen gefragt, so, es stirbt tatsächlich keiner. Und mit welchen Disney-Filmen sind wir aufgewachsen? Mit König der Löwen, da stirbt Mufasa. Mit Bambi, da wird die Mutter erschossen. Mit, was war mir noch eingefallen, Tarzan, da sieht man praktisch, wie so ein wildes Tier die Eltern zerfleischt. Also irgendwie hatten wir noch ein anderes Level von Gewalt.
Vielleicht hat man uns einfach mehr zugemutet. Die Konfrontation, ich glaube tatsächlich, dass man seinen jüngeren Zuschauern auch durchaus ab einem gewissen Alter, sage ich mal, auch schon den Auseinandersetzungen mit solchen Themen auch schon zutrauen kann. Ich fand aber gerade so die 90er-Disney-Filme haben es schon vielleicht sehr düster. Also Mufasas Tod ist prägt sich auf jeden Fall ein.
Ja,
Ich fand auch zum Beispiel Der Glöckner von Notre Dame aus, ich glaube 1996 oder so, auch mit diesen Themen wie religiöse, so Blasphemie oder so Bigotterie, also
und Zigeuner
mit Frollo, der Esmeralda begehrt, und wenn sie ihn ablehnt, dann überlässt er sie so dem Fegefeuer, und sie ist die Sünderin, weil sie ja in ihm diese nicht keuschen Gedanken auslöst, deswegen ist sie ja die Sünderin, die Hexe, die ihn verführt, und er ist überhaupt nicht schuld, weil er ein gottesfrommer Mensch ist. Dazu auch diese theatralischen Songs, gibt ja auch eine Musical-Adaption davon, das habe ich mal als Kind in Potsdam oder in Berlin oder so mal gesehen.
Das wollte ich nochmal sehen, das soll total gut sein. Das orientiert sich allerdings mehr an dem Roman dahinter, und da ist es ja so, dass die Esmeralda, glaube ich, auch stirbt.
Der Roman ist komplett abgefuckt. Also ich habe den nicht gelesen, aber im Roman ist ja auch quasi Modo taub und nicht so zur Kommunikation, so nicht so fähig. Und Esmeralda findet ihn da auch abstoßend, und das hat Disney natürlich da ein bisschen anders gemacht. Also der ist komplett düster, aber ich finde, für Disney-Verhältnisse ist diese Zeichentrick-Adaption schon sehr erwachsen. Auch die Themen, die sich da annähern, auch Verfolgung von Minderheiten und so weiter.
Ja, voll.
Schon krass, den gucke ich auch immer gerne. Ich habe immer das Gefühl, dass der in der kollektiven Wahrnehmung, weil die 90er von Disney auch natürlich sehr iconic waren, gar nicht so so hoch gerankt wird. Bei mir wäre der tatsächlich hinter König der Löwen auf Platz 2 im 90er-Ranking. Ich habe immer das Gefühl, dass der so ein bisschen überrollt wurde von den ganzen anderen Sachen. Schön das Biest, Aladdin, König der Löwen, Pocahontas, Tarzan. Das Glöckner von Notre Dame da gar nicht so richtig zum Zuge gekommen ist. Aber kann mich auch täuschen, dass es vielleicht doch ganz anders ist.
Ich glaube, so hoch hätte ich den nicht einsortiert tatsächlich. Aber es war auch früher irgendwie nur so bedingt ein Film für mich. Da gab es andere, die ich besser fand. Naja, vielleicht müssen wir irgendwann nochmal einen Disney Deep Dive machen.
Safe bin ich dabei.
Sehr schön. Dann kommen wir zu unserem Weihnachtsthema zurück. Das ist ja auch so eine kleine Reise in die Vergangenheit. Dieser Weihnachtsfilm ist nämlich auch 92 gedreht worden und dann 93 veröffentlicht. Also der ist auch schon über 30 Jahre alt.
So wie wir, Tanja.
So wie wir. So wie wir.
Aber alle, wir ja auch alle nur Folgen mit meiner, Be- Alle Folgen mit meiner Beteiligung haben übrigens 90er-Bezug, ist mir aufgefallen.
Stimmt.
Also naja. auch die Folgen nach der 90er-Trilogie immer noch. So Crow, ja. Hat ja auch seinen Ursprung in den 90ern. Jetzt die Weihnachtsgeschichte auch.
Wenn wir den Sandalen-Film schlechthin machen, dann ja aber nicht. Ist der nicht von Anfang 2000?
Ja, wenn wir den Sandalenfilm schlechthin machen, dann kommen wir mit unserer Reihe langsam in die 2000er an. Dann gehen wir chronologisch vor.
Ist auch nicht verkehrt. Na gut, starten wir mit unserem Weihnachtsthema.
Ja.
Schön. A Muppet Christmas Carol. Oder wie heißt das auf Deutsch? Die Muppet Weihnachtsgeschichte? Muppets
Weihnachtsgeschichte. Ja, ich habe den Film mitgebracht für diesen Podcast, deswegen stelle ich ihn ganz kurz vor, wenn ich darf.
Natürlich.
Ja, dieser Film ist mit einem Weihnachtsritual bei mir verbunden. Ich gucke den schon ganz lange und seit ich von zu Hause ausgezogen bin, vor 11 Jahren, glaube ich, fast 12 Jahren, handhabe ich es immer so, dass ich den am 24.12. vormittags, meistens so zum Frühstücken, noch bevor ich mit anderen Leuten interagiere, also meine Eltern besuche, meistens zum Mittag oder Kaffee, gucke ich den so an. Also das ist komplett schön. Ich mache meinen Kaffee oder backe mir ein Brötchen auf, mache mir ein Rührei oder keine Ahnung was und dann gucke ich mir den an. Und dann kommt Weihnachten bei mir, also dann kommt es auch an, im Kopf und vor allem im Herzen. Regie führt Brian Henson, der Sohn von Jim Henson. Also der Name sollte eigentlich jedem popkulturell affinen oder filmaffinen Menschen irgendwie was sagen. Der hat seine Finger mit allem, was mit Puppen zu tun hat. Sesamstraße, die Muppets. Bevor er Anfang der 90er, ich glaube, an einer Lungenentzündung gestorben ist, war er auch im Puppendesign bei Die Dinos. Auch eine sehr populäre Serie unter 90er-Kindern. War er auch da beteiligt. Und genau, Brian Henson, sein Sohn, hat dann quasi die Regie übernommen. Am Anfang wird sogar eingeblendet hier im Loving Memory auf Jim Henson und noch einen anderen Menschen. Den habe ich jetzt nicht aufgeschrieben. Also es wird auf jeden Fall einer anderen Person noch gedacht. Tut mir leid, ich habe die jetzt nicht parat. Ja, und das ist quasi mein Weihnachtsritual. Und ich schaue ihn eigentlich nur einmal in der Weihnachtszeit. Jetzt habe ich ihn aber in Vorbereitung auf unsere Aufnahme gestern nochmal geschaut. Ich schaue natürlich am 24.12. auch nochmal. Und du hast gesagt, du möchtest im Podcast preisgeben, wie er dir gefallen hat. Und die Frage stelle ich dir jetzt, wie hat er dir gefallen?
Ich habe den tatsächlich zum ersten Mal geguckt. Ich kannte den vorher nicht. Also ich glaube, ich hatte schon mal mitgekriegt, dass es den gibt, aber nie gesehen. Die Muppets sagen mir natürlich auch was, aber mit denen bin ich auch nicht so wirklich groß geworden.
Nee, mit den Muppets an sich bin ich auch nicht groß geworden. Das war, glaube ich, eher vor unserer Zeit.
Ja, und ich sag mal so, ich habe ein ambivalentes Verhältnis zu Puppen. Ich finde solche Handpuppen gerade sehr, sehr leicht, sehr gruselig. Aber hier, er hat mir sehr gut gefallen. Ich fand den total süß. Es gab auch hier so Momente, wo ich ein paar Puppen so ein bisschen gruselig fand irgendwie. Aber so vom Ding her, alleine diese Anfangsszene, wenn sie da in diese Stadt reingehen und dann laufen da normale Menschen und dann sind da diese Puppen dazwischen oder die Muppets, das setzt schon wunderbar in Szene, dass da auch ein gewisser Humor mitschwingt. Deswegen als kurze Zusammenfassung kann ich sagen, wunderbar weihnachtlich. Ich fand das eine sehr schöne Adaption von Charles Dickens Weihnachtsgeschichte. Der Humor hat mir total gefallen, also voll süß. Und könnte ich so als Weihnachtsritual, glaube ich, auch mit aufnehmen.
Das freut mich sehr. Man muss natürlich dazu sagen, dass dieser berühmte Roman Christmas Carol von Charles Dickens, der wurde ja schon sehr oft adaptiert, interpretiert.
Ja.
Es gibt Die Geister, die ich rief mit
Bill
Murray. Das
gerne.
Ist eine sehr moderne Adaption, die ist jetzt in der Gegenwart, also der Film spielt in den 80ern, da war das in der Gegenwart, da spielt ja irgendwie so einen ruchlosen TV-Produzenten.
Ja.
Die Kernaussage ist natürlich immer gleich. Eigentlich heißt der Protagonist halt Ebenezer Scrooge. Die Geister, die ich rief, hat er einen anderen Namen. Ist ein habgieriger, verbitterter, älterer Herr, Geldverleiher im viktorianischen Charles Dickens London, Oliver Twist London. Also das London, was ich ziemlich gerne in der Popkultur dargestellt sehe. Hat allen Wohlstand der Welt, ist aber trotzdem zutiefst boshaft und verbittert und feindselig allen Leuten gegenüber. Und er wird von den Geistern der Weihnacht, der vergangenen, der gegenwärtigen und der zukünftigen Weihnacht heimgesucht und am Ende bekehrt. Und wie gesagt, es gibt sehr viele Interpretationen. Eine der jüngeren ist zum Beispiel eine mit Jim Carrey, aber nicht menschlich dargestellt, sondern im Animationsfilm mit Motion-Capture-Verfahren. Das ist, glaube ich, eine der jüngsten Adaptionen aus dem Jahr 2009, wenn ich mich nicht alles täuscht.
Auch eine Disney-Variante.
Der ist aber einiges düsterer als der Film von den Muppets. Wir haben jetzt noch gar nicht den menschlichen Hauptdarsteller erwähnt, obwohl man den am meisten oder
Sir
erfordern
Michael
würde.
Caine.
Sir Michael Caine.
Der macht das einfach perfekt. Ich finde, das mit den Muppets ist lustig, aber der Sir Michael Caine trägt diesen Film. Das ist so fantastisch.
Er hat wohl gesagt, ich mache euch den Ebenezer Scrooge Muppets Film, aber nur, wenn ich die Puppen so anspielen kann, als wären das echte Schauspieler. Ich mache euch die seriöseste und Charles Dickens-mäßigste Adaption von Ebenezer Scrooge. Und das ist es halt. Also die
Muppets
machen. Ich
hätte das Zitat von ihm dazu. I'm going to play this movie like I'm working with the Royal Shakespeare Company. I will never wink, I will never do anything Muppety. I'm going to play Scrooge as if it's an utterly dramatic role and there are no puppets around me. Und das trifft das so gut. Er hat es so gut gemacht.
Das hat er wirklich gut gemacht und so kommt das halt auch gut zustande. Die Muppets machen Muppet-Sachen und er spielt es halt so erhaben, eine große britische Schauspielerpersönlichkeit. Ja, und so kommt das ganz gut zum Tragen. Es gibt da so einen witzigen Kontrast, dass der Muppet-Weihnachtsfilm so gut ist, weil halt Sir Michael Caine so spielt, als wäre es halt eine richtig britische Theatervorstellung. Und es gibt ja noch die Schatzinsel und da spielt Tim Curry, den Long John Silver, so als wäre er selber ein Muppet. Und so ist halt der Kontrast. Also der eine verdiente Schauspieler spielt wie ein richtig großer Schauspieler und der andere lässt sich auf dieses Muppet-Ding ein. Und beide Filme habe ich mal auch back-to-back geschaut hintereinander. Schatzinsel, auch ein großer Roman, der auch dann die Muppet-Adaption bekommen hat. Und beide machen es auf ihre Weise irgendwie verdammt richtig.
Beides funktioniert, sagst du?
Ja.
Aber vielleicht ist es hier dann auch so die Thematik, die dann hilft. Aber wenn er dann da mit seinem zu Anfang wirklich grummeligen Gesichtsausdruck reinkommt und dann ist Kermit der Frosch ja für ihn Bob Cratchit, sein sehr schlecht bezahlter Mitarbeiter.
Wir müssen über seine Einführung ohne Dialog mal reden. Er wurde ja mit einem Song eingeführt.
Stimmt.
Scrooge. Ein Soundtrack habe ich auch hier stehen. Und das ist eine großartige Charaktereinführung. Er wurde ja von dem ganzen Muppet-Cast, also er kommt so ins Bild und so sein Tune, also die erste Note von Scrooge kommt und die anderen Charaktere charakterisieren ihn dann in dem Song. Er stapft mit stoischer, mürrischer Miene durch das viktorianische, weihnachtliche London und die anderen singen halt diesen Schmäh-Song über ihn und ich finde den, das ist mein Lieblingssong vom Soundtrack, ich finde den so catchy und eingängig und so witzig auch, dass es einfach so die beste Charaktereinführung eines Charakters überhaupt für mich ist. Also so von seinem ersten Auftreten, die ersten Noten von dem Song und dann halt die bösartigen Schmähgesänge der anderen Charaktere.
Oh, an dieser Stelle müssen wir noch sagen, was hier auch noch anders ist als bei anderen Weihnachtsgeschichten. Wir haben nämlich den Muppet, Gonzo als Charles Dickens als Erzähler live mit drin und Rizzo die Ratte, die dann mit ihm da ist. Und das ist wieder ich fand die Idee super gut, aber diese Puppe, diesen Gonzo als Puppe mit dieser komischen Nase, das ist wieder so, irgendwie funktionierte der gut, aber es hat so einen Hauch von, ist ein bisschen gruselig für mich, solche Puppen, ich weiß nicht, aber der hat das wunderbar aufgelockert. Ich fand die beiden so lustig und so gut eingebaut, alleine wie sie am Anfang da stehen und der sagt, jetzt kommt Ebenezer Scrooge um die Ecke. Und dann die Ratte, ja, wie, um welche Ecke und warum weißt du das? Ja, um die Ecke da vorne. Und dann guckt man und dann kommt er um die Ecke. Also dieser Aufbau, das ging ja durch den ganzen Film.
Die beiden als Erzähler, du, sind so iconic, als sie in der vergangenen Weihnacht waren und
mit der Katze.
Ebenezer alleine in der Privatschule zurückblieb und dann lernte er die Einsamkeit schätzen und dann meinte er, das kann ich als Ratte nicht verstehen. Warst du als Kind niemals einsam? Wie denn? Ich hatte 1474 Geschwister und dann, ui, muss dein Vater deine Mutter gemocht haben. Das ist wieder auch so ein bisschen Humor, der für die älteren Zuschauer eingebaut wurde. Also die beiden als Erzähler, du begleiten das ziemlich gut, oder wenn sie dann bei der düsteren Szene dann auf dem Friedhof bei der zukünftigen Weihnacht dann sagen, wir sehen uns im Finale, das ist uns jetzt hier auch ein bisschen zu hart. Das ist einfach, das ist gut. Ja, wie du schon sagst, das lockert das halt so ein bisschen auf, das macht die Adaption halt so ein bisschen frischer, weil so andere Adaptionen sind natürlich meistens immer sehr nah dran. Die Geschichte ist natürlich halt auch mega bekannt und dann musst du, wenn du so einen großen Roman, so eine große Geschichte adaptierst, auch so ein bisschen ein paar Elemente einbauen, die das so ein bisschen, die so ein bisschen diesen Twist, den so einen Spin geben, dass das ein bisschen anders.
Aber das fand ich auch voll schön, auch als Ebenezer Scrooge dann in sein Haus reingeht und die beiden das nicht hinterher schaffen und dann vorstehende sagt, ja, jetzt macht er sein Licht an. Dann geht das Licht an und die Ratte wieder sagt, warum weißt du das? Ja, ich bin halt der alleswissende Erzähler. Ja. Und auch.
Ja, an Bescheidenheit gehen wir jedenfalls nicht zugrunde, sagt sie dann auch. Nee. Ich bin allwissend, ich weiß alles. Naja, an Bescheidenheit gehen wir jedenfalls nicht zugrunde, Mr. Dickens.
Ja. Voll gut. Auch was die dann da so irgendwie an Aktionen machen und sich da irgendwie in Gefahr bringen, als dann die Ratte von diesem Tor runterspringt und danach sich dann unten durchs Tor wieder durchquetscht, um die Jellybeans zu holen. Alleine, dass es einfach Jellybeans sind und dass die andauernd am Essen ist. Also die beiden, das hat mir total gut gefallen. Die fand ich echt herrlich. Ja, aber auch so andere Sachen. Auch dann bei Ebenezer Scrooge da in seiner Schreibstube, dass da nicht nur Kermit sitzt, sondern diese ganzen kleinen Ratten. Und also, wo ich das erstmal wirklich lautlos gelacht habe, war dieser Moment, wenn dann Kermit kommt und sagt, ja, können wir nicht so ein bisschen mehr Kohle haben, um das wärmer zu machen am Anfang? Und die Ratten da stehen und sagen, ja. Und dann er sagt, ja, ich weiß ja nicht, wie es euch gefällt, wenn ihr halt hier nicht angestellt wäre oder halt unemployed wäre. Und dann nächste Szene, man sieht diese Ratten mit irgendwelchen Federn, die dann da so runterziehen.
Es ist ein Paradies. Ja, genau. Und dann sind sie alle so im Karibik-Style gekleidet und sagen, oh nee, wir haben nichts gesagt, es ist doch mega warm hier drin. Ja, das sind so,
dieser Szenenwechsel. Man sieht diesen Frosch mit diesen Ratten und dann Ebenezer Scrooge und wieder den Frosch mit den Ratten, wie sie dann da so Party machen. Das ist so geil. Also auf diese Idee muss man erstmal kommen.
Das ist so dieser Muppet-Anarchie-Humor, der das so ein bisschen, der diese klassische viktorianische Geschichte, das immer diesen Spin gibt, dass es halt anders interpretiert wurde und sich dann, obwohl es sehr vorlagengetreu ist, auch immer noch diese andere Ebene gibt. Das finde ich auch verdammt gut.
Ja, auch so, als sie dann das Ganze da aufräumen und zumachen und diese Ratten da mit Mühe und Not irgendwie das Rollo runtergezogen bekommen. Und dann diese Pinguine da auf dem Weg nach Hause treffen, die da durch die Gegend schlittern. Das war auch so völlig weird und irgendwie ohne Zusammenhang, aber hat voll gepasst.
Fand ich auch.
Ja. Nee, hat mir gut gefallen. Ich fand die beiden Opis als Doppelrolle von seinem ehemaligen Geschäftspartner, das ist eigentlich im Original ja nur einer, also die zwei, das passt natürlich auch super. Und dann dieser Geist der vergangenen Weihnacht, der sah wirklich sehr, sehr überirdisch aus irgendwie. Da habe ich gelesen, dass die voll die Probleme hatten, diesen Geist der vergangenen Weihnacht so darzustellen. Und am Ende haben die den wohl irgendwie einfach in einem Wassertank gefilmt die ganze Zeit, damit das dann so rumschwebt, alles um den.
Ja, habe ich nicht gelesen. Aber Rückblenden, zum Beispiel auch die Trennung von seiner Verlobten, die wirkten auch so ein bisschen wie durch einen anderen Filter gedreht, sag ich mal. Also die hatten einen anderen Look als der Rest vom Film. Also ist mir mal aufgefallen.
Stimmt, allein so farblich.
Das heißt, ein bisschen weicher und heller. Ja.
Und auch wieder dann mit dem Geist der gegenwärtigen Weihnacht. Einfach der Michael Caine macht das so toll, wie er dann doch so ein bisschen mit dem mitlacht. Und den Geist, den mochte ich auch total. Der war so lustig.
Was hat er zu ihm gesagt? Du bist so ein bisschen verwirrt. Und ich bin der Geist der gegenwärtigen Weihnacht. Meine Gedanken drehen sich einzig und allein nur um das gegenwärtige Weihnachten. Jetzt komm rein und lerne mich besser kennen, Kumpel. Und dann, das hatten wir doch schon. Na, dann komm doch rein und lerne mich besser kennen, Kumpel. Weil er halt nur in der Gegenwart lebt. Und am Ende altert er ja super schnell. Und dann, mir ist immer nur sehr wenig Zeit vergönnt. Und da beginnt ja der Wandel. Da war ja der Wandel theoretisch schon abgeschlossen von Ebenezer Scrooge. Mhm. die Konfrontation mit der düsteren Zukunft war dann das Finale quasi, aber ich glaube, er hatte seine Redemption, sag ich mal, schon zu gegenwärtigen Weihnachten. Das war ja auch alles so ein bisschen tragisch. Ich fand auch zum Beispiel, als er dem Weihnachten von Bob Scratchit beigewohnt hat, als Zuschauer, als unsichtbarer Zuschauer mit dem Geist der gegenwärtigen Weihnacht,
ja.
Irgendwie dieses Mal, wie armselig, aber und dann sagt der Geist der gegenwärtigen Weihnacht, aber du siehst von allen dankbar, geschätzt und angenommen. Also der lernt ja auch, dass es auch gar nicht darum geht, irgendwie im Wohlstand zu sein, sondern das Wenige, was du hast, so mit den Menschen zu teilen, die du liebst. Und die freuen sich über den Gänsebraten, der vielleicht nicht an der Gans war, vielleicht nicht so viel dran, weil die ja, weil Bob Cratchit vielleicht bei Ebenezer Scrooge auch nicht so viel verdient, weil er seinen eigenen Profit eher erhalten will. Aber was ich an dem Charakter Bob Cratchit gut finde, er verliert nie ein schlechtes Wort über seinen Arbeitgeber. Er erhebt sogar sein Glas. Und da fängt es an, so ein bisschen, ja, dieser Wandel, dieser Figur halt auch so langsam Früchte zu tragen.
Genau. Und auch, dass er so gerührt ist dann von dem Tiny Tim.
Ich muss auch dazu sagen, der Film hatte auch ein verdammt gutes Pacing. Ich mag eh mehr so 90 Minuten, weil manchmal so in der heutigen Kinowelt habe ich das Gefühl, dass das Motto mehr ist mehr. Also manchmal, also es gibt ja auch keinen großen Blockbuster mehr, der 2 Stunden unterschreitet. 2 Stunden ist so irgendwie Minimum. Manchmal ist es auch gerechtfertigt, manchmal gibt es auch viel zu erzählen. Aber manchmal hab ich das Gefühl, dass Filme auch einfach zu viel Fleisch auf den Knochen haben, weil man irgendwie, weiß ich nicht, dem Zuschauer so eine Experience bieten muss. Aber ich finde, es ist auch eine große Kunst, sich kurz zu fassen oder halt beschwingtes Erzählen. Und der Film bringt es in unter 90 Minuten ins Ziel, aber klar muss er auch, weil die Geschichte ist halt auch bekannt und nach der Begegnung mit den Geistern gibt es auch nicht mehr so furchtbar viel her. Aber ja, ich spreche mich immer gerne für den 90-Minuten-Film aus, weil es ist so meine Lieblingslänge, außer natürlich bei Herr der Ringe oder so. Da ist mehr, wirklich mehr. Da würde ich mir sogar noch einen Extended Cut angucken, der 5 oder 6 Stunden geht. Aber ansonsten ist es so dramaturgisch, so filmerzählerisch. Finde ich immer schon den 90-Minuten-Film immer mit am besten.
Also in diesem Fall hier reicht es, finde ich, auch wirklich völlig aus. Es ist die Verwandlung von Ebenezer Scrooge, finde ich, ist auf jeden Fall nachvollziehbar. Man sieht seine verschiedenen Stationen im Leben. Er kann auch seinen Bob Cratchit besuchen und auch das Ende, wenn er dann geläutert ist und Weihnachten mag und so, das finde ich, also da wird eben auch genügend Zeit gegeben, das zu feiern. Deswegen in diesem Fall, das sind wirklich 90 Minuten wunderbare Weihnachtsstimmung. Fand das Ende auch wieder top, als diese kleine, was auch immer das für ein Tierchen war, dann den Truthahn da kaufen sollte. Und der dann erstmal den Erzähler umrennt.
Sollte ein Häschen gewesen sein.
Ah, ein Häschen.
Ja, was sagst du zu den Songs?
Fand ich nett. Ist jetzt nicht so furchtbar viel bei mir hängen geblieben, muss ich sagen. Aber so für die, also in den Film haben die wunderbar reingepasst. Ja, die Einführung von Scrooge mit seinem Song, das passte natürlich auch super. Das hat schön Stimmung gegeben. Und auch am Ende, dass sie dann da happy waren, fand ich sehr, sehr süß. So, vielleicht muss ich mir den Soundtrack so nochmal anhören. Aber hat dem Film auf jeden Fall auch gut getan, dass dann noch so ein bisschen gesungen wurde.
Ja, also genau, ich besitze den Soundtrack ja auch, sag ich mal gerne in physischer Form. Ich bin, ja, also Musik ist ja auch noch so ein bisschen so ein Thema. Ich habe mich ja auch am Anfang der Podcast-Reihe vorgestellt, dass ich da auch auf Instagram noch so eine Plattform habe, wo Musik im Mittelpunkt steht. Filmleidenschaft ist ebenbürtig, aber ich kaufe auch gerne Soundtracks, wie gesagt. So als Ganzes höre ich ihn auch nicht, aber den Scrooge-Song, den höre ich so ab Mitte, Ende November bis in den Dezember rein eigentlich. Den mache ich mir alle paar Tage an, weil das ist wirklich so ein Song, der gehört in meine Weihnachtsplaylist. Die ist nicht wirklich umfangreich und Mariah Carey findet da überhaupt nicht statt, auf gar keinen Fall. Eigentlich bloß, eigentlich nur Melanie Thornton Bruce Springsteens Santa Claus Coming to Town, Sidos Weihnachtssong als alter Rap-affiner, als Deutsch-Rap-Kid der 2000er und Scrooge. Also ich habe keine große, umfangreiche Weihnachtsplaylist.
Ich habe jetzt keine fixe Weihnachtsplaylist, aber bei mir läuft da dann deutlich mehr. Unter anderem Mariah Carey,
ja.
Und ich mag die Pentatonix-Weihnachtsalben total gerne. Das ist ja so eine A-Cappella-Gruppe.
Die kenne ich auch. Und das mit Mariah Carey, das kann ich dulden. Also
dulden. Ansonsten ist ja, finde ich, so die beste Weihnachtsstimmung ist das Weihnachtsalbum von Michael Bublé. Das ist wunderbar. Der hat so eine schöne Stimme dafür.
Ist das furchtbar großartig, Tanja?
Das ist furchtbar großartig. Wirklich. Naja gut, wenn man Weihnachtsmusik mag und Michael Bublé. Aber vielleicht muss ich dann so ein paar von den Muppet-Songs nochmal probieren.
Hast du dann, also ich kann mich noch an eure Weihnachtsfolge aus dem vergangenen Jahr erinnern. Mhm. Da habt ihr doch so ein bisschen eure Weihnachtsfilme gerankt, wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht.
Ja.
Hast du auch Filme, also die Frage habe ich für unsere Podcast-Aufnahme extra vorbereitet in meinem Kopf, wollte ich dich hier bei der Aufnahme fragen. Hast du Filme, die du gerne in der Weihnachtszeit guckst, die aber nicht keinen Bezug zu Weihnachten haben, aber die du einfach gerne in der Weihnachtszeit guckst. Du kannst kurz überlegen und ich sag einfach so, was ich gerne an Weihnachten gucke. Wahrscheinlich überschneidet sich das vielleicht bei uns. Ich gucke gerne alles, was mit Magie und fantastischen Welten zu tun hat. Ich gucke, wenn der Weihnachtstrubel vorbei ist, obwohl ich Weihnachten meistens nur mit meinen Eltern verbringe, schaue ich meistens so zwischen den Jahren zum Jahreswechsel, gucke ich mir immer nochmal die Herr-der-Ringe-Trilogie in der Extended-Fassung an, weil ich finde, ich lasse mich super gerne in diese Welt entführen, so nochmal kurz vorm Jahresabschluss, nochmal in diese fantastische Welt. Die sind ja auch ursprünglich alle im Dezember im Kino veröffentlicht worden. Ich schaue auch gerne Harry Potter in der Weihnachtszeit, da sind ja auch die meisten Filme veröffentlicht worden. Also alles, was mit Fantasy-Welten zu tun hat, gucke ich auch gerne in dieser Zeit, auch wenn es in erster Linie nichts mit dem Fest an sich zu tun hat.
Ja, doch so ein bisschen überschneiden wir uns. Herr der Ringe gucke ich auch gerne, auch so zwischen den Jahren irgendwie, wenn man dann Zeit hat und die wirklich ganz in Ruhe schauen kann. Ja, die passen da irgendwie ganz gut hin. Harry Potter ist ja echt irgendwie so ein Herbstding, das machen ja viele. Da ich irgendwie nicht der allergrößte Harry Potter Fan bin, mache ich das tatsächlich nicht. Ich habe vor 1 oder 2 Jahren, habe ich mal mit einer Freundin wirklich alle Filme schön brav durchgeguckt, weil die letzten kannte ich so noch gar nicht. Also die ersten 3 finde ich noch ziemlich gut, das ist irgendwie was Schönes und danach ist es so, ja, solide,
ja,
sag ich mal.
Also Ich heb die Filmreihe auch nicht auf dem Podest, also ich schaue die alle gerne, habe auch die ganzen Romane gelesen und im Vergleich dazu halten die halt auch nicht stand, weil die Romane natürlich auch eine sehr viel größere Welt bauen und ich finde, die Filme, auch gegen Ende, wenn die Bücher düsterer und umfangreicher werden, ist die Welt gar nicht so, fühlt sich die Welt gar nicht so groß an, wie es das für mich immer angefühlt hat, wenn ich die Bücher gelesen habe. Also da hatte ja die Zaubererwelt am Ende, hatte das ja auch natürlich auch, also der Aufstieg von Voldemort wieder am Ende der Buchreihe auch Auswirkungen so in der Muggelwelt. Und ich fand, das kam so ein bisschen, dass es da auch so Naturkatastrophen oder Menschen verschwunden sind. Das wurde mal so am Rande erwähnt. Aber für mich wirkte das am Ende so, dass es wirklich der Kampf gegen die Dunkelheit, sag ich mal, dass das wirklich so ein, auch im Finale, das Finale war einfach im Heiligtümer des Todes im Buch einfach so groß, also auch die Schlacht um Hogwarts, das hat der Film auch ganz gut gemacht, aber es wirkte, das war für mich einfach, in meinem Kopf war es ein größerer Blockbuster einfach beim Lesen als beim Schauen.
Ja, also die haben mich halt auch nur so bedingt gecatcht, deswegen die fallen da nicht rein, aber ansonsten alles so mit Fantasy, Zauberer, sonst was. Ja, das passt schon. Und Disney irgendwie, also wirklich die klassischen Disney-Zeichentrickfilme, so das ist auch die Zeit, wo ich da dann wieder hingehe und die eher gucke, primär vielleicht diese aus den letzten Jahren nochmal, so die Eiskönigin 1 und 2, Encanto, Vaiana, die mag ich total gerne, sowas fällt da rein und so nach den Feiertagen, oder auch so um Neujahr rum, hätte ich das Guilty Pleasure Traumschiff, muss ich gestehen, weil manchmal gerade an so einem, weiß ich nicht, ersten, zweiten Weihnachtstag oder an Neujahr, wenn man so sowieso den Schlafanzug eigentlich nicht verlässt, sondern noch vollgefressen ist vom Vortag, keine Lust hat, irgendwas Aktives zu machen und dann liegt man auf der Couch und dann so eine Sendung, wo du schon weißt, am Ende ist alles gut und du weißt eigentlich nach 5 Minuten schon, was mit jedem Charakter irgendwie passiert, ist manchmal dann schon ganz nett und nach 1,5 Stunden ist der ganze Kram dann halt auch wieder vorbei und bis dahin hat man dann ein bisschen Traumschiff. Das ist so Guilty Pleasure für die Zeit. Das ist dann, ja, nicht das Beste, was die Fernsehkultur hergibt, aber manchmal irgendwie ganz angenehm. So ein bisschen seichte Unterhaltung.
Ja, ich lasse zum Jahresende immer auf Sport 1 lasse ich immer die Darts-WM immer nebenbei laufen. Das hat ja auch in Deutschland über die letzten 10 Jahre auch eine relativ große Fangemeinde hinter sich versammelt und es gibt ja auch große Turniere in Deutschland, mittlerweile sehr erfolgreiche Spieler aus Deutschland und das ist immer zum Jahresende wird und zum Jahresanfang wird immer schon der Weltmeister für das kommende Jahr gekürt. Das Finale ist immer kurz nach Neujahr und vor Weihnachten sind dann immer so die ersten Runden und da schaue ich mir einfach gerne an. Das ist für mich absolut pure Entschleunigung. Ich habe schon so ein paar Charaktere, also / Dartspieler so. Es gibt da schon so ein paar Kultspieler, Kultcharaktere und ich schaue mir das einfach gerne an, wie die da ihre Pfeile. Das klingt ultra langweilig, aber die haben halt so eine unglaubliche Präzision und so ein Muscle Memory, dass ich das erstaunlich finde. Ich habe ja selber eine Dartscheibe hier hängen. Der Podcast ist natürlich ein Audiomedium, das kann jetzt keiner sehen, aber ich deute gerade darauf. Und es ist einfach super, was die Protagonisten da leisten. Das ist auch für mich so ein Ritual am Jahresende. Und ich finde Traumschiff als Guilty Pleasure finde ich besser, als hättest du jetzt gesagt, du guckst jetzt jeden ersten Weihnachtsfeiertag die Helene Fischer Christmas-Show.
Nee, weniger. Wenn wir das soweit abgeschlossen haben, hast du mich beim letzten Jahr mal ja noch gefragt, was so meine Top-Bücher oder so waren. Und das war ja dann, da musste ich jetzt erst nochmal gucken, was ich alles so gelesen habe und überlegen, wie ich das zu sortieren habe.
Ich weiß, dass du nicht gelesen hast. Kick-Ass.
Ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich könnte ja, das stimmt. Noch lesen.
Stimmt, das brauchst du, dafür brauchst du einen Nachmittag oder so.
Ja, wahrscheinlich, höchstens.
Ja. Nee, erzähl. Bücher.
Ja, es war wieder durchwachsen, diverseste. Mein Ziel von 30 Büchern habe ich erreicht und bin sogar drüber hinaus. Ich glaube, gerade habe ich das 32. liegen.
Nicht schlecht.
Ja, ich arbeite dran. Also mein Ziel, was sicherlich noch irgendwie ein paar Jahrzehnte dauern wird, aber mein Ziel wird es sein, meine eigene Bibliothek zu haben mit 1000 selbstgelesener Bücher. Ich arbeite dran. Ich bin noch nicht so furchtbar weit. Ich hatte irgendwann mal überschlagen, ich werde wohl so um die 30 Jahre brauchen, um das zu erreichen. Aber das ist auch in Ordnung, weil das sind sehr viele Bücher. Ja. Jedenfalls waren es wieder so diverseste Sachen. Deswegen, ich habe so ein paar Sachen rausgesucht. Ich habe nämlich ein paar Klassiker auch gelesen. Und ein Klassiker, der mich überrascht hat, war Dracula von Bram Stoker. Das ist zwar halt ganz gut alt, aber dafür liest es sich richtig gut noch. So, die Charaktere sind irgendwie gut, es hat tatsächlich auch so ein bisschen Humor und die Geschichte geht halbwegs schnell irgendwie auch voran und es ist halt auch einfach spannend, weil so Bücher, ältere Bücher, die dann irgendwie früher spannend und der Shit waren, die sind heute mehr so, naja, weil man was anderes gewöhnt ist, aber Dracula kann ich total empfehlen, das kann man auch heute noch richtig, richtig gut lesen, fand ich so, von der Story her und allem, vom Pacing. Das war überrascht.
Kennst du denn die Romanverfilmung mit Gary Oldman und Keanu Reeves und Anthony Hopkins aus den 90ern?
Nee, sagt mir nichts.
Der soll relativ sich nah an der Romanvorlage halten. Und ich finde den, der ist sehr gut ausgestattet. Ich mag sowieso, also ich bin ja jetzt nicht so die Leseratte. Ein paar Bücher habe ich auch gelesen, aber ich lese nicht auf regelmäßiger Basis. Ich schaue dann eher die Verfilmung. Und ich mag sowieso irgendwie alles, was mit irgendwie Transsilvanien und so, dieser düstere Schauplatz. Vampire finde ich toll. Wir sind ja schon für Nosferatu, für den Jahreswechsel oder so Neujahr verabredet. Witzigerweise, dann kann ich, Shoutout geht raus an Ken, einen Funfact droppen. Nosferatu ist ja einer der ältesten Filme der Welt, der uraufgeführt im Jahr 1900, weiß ich nicht, 24, 22 in Berlin. Und die Witwe von Bram Stoker hat die Schöpfer von Nosferatu verklagt, weil die sich da, und es ist auch eine schamlose Kopie, wenn man mal ehrlich ist, weil die sich so sehr an dem Werk ihres verstorbenen Gatten bedient haben. Und ihr wurde Recht gegeben und es sollten alle Kopien von Nosferatu zerstört werden. Das hat allerdings nicht geklappt. Und jetzt weiß ich nicht, mit dem Urheberrecht ist es ja so, wenn der Schöpfer schon so und so lange tot ist, ich glaube 70 Jahre, ja, dann ist das Thema gegessen. Und der wird schon, also Bram Stoker, der wird bestimmt schon fast 100 Jahre, wenn nicht sogar länger, tot sein. Deswegen ist das wohl kein Thema mehr. Aber die Story von Nosferatu ist tatsächlich 1:1. Also das ist auch so ein Immobilienmakler, der da da wird dann nach Böhmen geschickt, um da so einen Immobiliendeal, irgendwie so ein Schloss oder so eine Ruine oder so ein Anwesen an einem seltsamen Grafen zu verkaufen, und die Dorfbewohner haben alle ganz komische Sitten und Rituale und wollen sich vor irgendwas schützen. Dann sieht er in der Frau des Immobilienmaklers irgendeine Inkarnation von seiner verstorbenen Frau. Das ist halt Dracula, ne?
Ja, angelehnt. Also es gibt ein paar Unterschiede, aber ja, geht in die Richtung.
Ja, im Film von Bram Stoker spielt er Gary Oldman Dracula, und da finde ich, also den Film würde ich dir ans Herz legen wollen, wenn dir der Roman schon gefallen hat, weil ich finde die Maske von Gary Oldman, also der tritt auch in seiner normalen Erscheinung, wie er damals in den 90ern aussah, auf, also wahrscheinlich, wenn er dann irgendwie gut gegessen hat oder gut Blut getrunken hat, dass er dann seine Erscheinungsbild ändern kann, aber wenn er dann so am Anfang so richtig in dieser Maske eines alten, scheußlichen Grafen ist, da sieht das einfach richtig, sieht das richtig gut aus. Und auch so seine Bräute, oder wenn er sich in so ein wolfartiges Wesen verwandelt und dann irgendwie mit Mina, gespielt von Winona Ryder, so in Berührung kommt. Das ist, also der Film ist auch super, der ist von Francis Ford Coppola, der auch hier Der Pate 1 bis 3 gedreht hat, und Apocalypse Now, also der hat Dracula gedreht. Und der ist verdammt gut ausgestattet, und Anthony Hopkins spielt zum Beispiel Van Helsing, also den Vampirjäger. Mhm. Und ja, Film wäre auch eine Empfehlung. Ich finde so allgemein, so eine Faszination, die ich schon so seit ich Teenager oder junger Heranwachsender bin, ich finde so viele Vampire in der Popkultur, so bis auf Twilight, das habe ich jetzt nicht gesehen, aber da maße ich mir auch kein Urteil an, weil ich bin ja kein grummeliger alter Nerd, der nur den Trailer guckt und das dann, es ist glaube ich nicht meine Spielwiese, sag ich mal. Aber ich fand zum Beispiel in den 90ern oder frühen 2000ern fand Buffy the Vampire Slayer immer super. Ich fand auch, das war schon ein bisschen actionreicher mit Kate Beckinsale. Ich fand die Underworld-Reihe immer gut. Da waren dann nachher auch Werwölfe drin.
Interview mit einem Vampir?
Fand ich auch gut. Ich fand sogar, das ist auch ein Guilty Pleasure, ich fand auch mit Hugh Jackman fand ich den Van Helsing-Film.
Ah, den habe ich neulich erst wieder gesehen. Der ist ein bisschen trashig.
Der ist aber auch lustig. Es wirkt so ein bisschen, als hätten die da auch irgendwie versucht, so ein frühes Marvel Cinematic Universe, aber nur mit diesen ganzen Gruselfiguren, also mit Frankenstein und er war Teil von so einem Orden und hat dann immer Gadgets bekommen. Und den hat er
so ein bisschen James Bond früher.
Ja, also aber es sollte irgendwie so ein Setup werden, für so, dass er so mit allen Gruselfiguren oder literarischen Figuren. Am Anfang war auch noch irgendwie Jekyll und Mr. Hyde und so.
Ja, ja.
Dann gab es noch diesen, dann gab es auch dieses osteuropäische Dorf, was auch heimgesucht wurde von Dracula und seinen Bräuten. Ich fand immer voll cool, wie die sich dann verwandeln konnten und immer neben der menschlichen Gestalt auch noch so eine Vampirgestalt hatten. Und ich fand zum Beispiel, das ist die beste popkulturelle Darstellung eines Werwolfs für mich, weil Van Helsing, so einen 20 Jahre alten Film kann man spoilern, wird am Ende ja zum Werwolf, weil er nur so Dracula besiegen kann. Und ich finde, sein Werwolf, das war so ein, der hatte so ein schwarzes Fell, ist jetzt alles extrem off-topic hier, aber er hatte so ein schwarzes Fell, stand auf zwei Beinen und war so mega, so eine mega Erscheinung, so, also war, konnte aufrecht stehen und war so richtig bullig.
Monster.
Und so habe ich mir so einen Werwolf richtig vorgestellt. Er hatte so eine riesige Fratze. Das CGI fand ich verdammt gut für 2004.
Ja, und geht auch heute noch. Geht noch durch.
Das ist für mich so fand ich. Ich fand zum Beispiel die Darstellung von dem Werwolf und der Gefangene von Azkaban. Das war so ein dürres Gestell. So. Nee. Das ist, so habe ich mir einen Werwolf nie vorgestellt, sondern richtig, überlebensgroß, halt wie so ein Monstrum. Und ja, Van Helsing ist unter keinen Umständen, sag ich mal, ist kein guter Film, aber der ist verdammt
kurzweilig. Aber das ist ein Wohlfühlfilm.
Ist ja cool.
Ich weiß nicht, wie oft ich den schon gesehen habe, aber das ist so.
Ich habe den mal mit meinem früheren besten Freund aus meiner alten Heimatstadt im Kino gesehen. Das ist so Comfort-Watching.
Ja,
total. Es ist halt palpig, es ist trashig, aber es ist irgendwie, weil halt so viele literarische Figuren und Gruselfiguren wie Dracula und Werwölfe und Frankenstein und so da verwurstet werden. Dann auch dieser geheime Orden, der ihn mit James Bond Gadgets ausstattet, um dann auf Jagd zu gehen.
Mit diesem Mensch.
Der Soundtrack ist ziemlich cool. Also das ist für mich so ein richtiges 2000er Piece.
Ja.
So ein Film kannst du auch nur in den 2000ern geben. Und ich mag den auch. Ich mag den auch total gerne.
Also, ja, ich mag den auch voll gerne. Ja, zurück zu meinen Büchern. Der Rest ist, ich bin gespannt, ob du zu jedem sowas sagen kannst. Das nächste wird eins der lustigsten Sachen, die ich gelesen habe, passend zum Schottland-Urlaub, den ich ja dieses Jahr gemacht habe, ist Clanlands von Sam Hugan und Graham McTavish. Das ist, die haben das halt auch praktisch filmisch begleitet. Also theoretisch ist das auch eine TV-Serie, wo die beiden, also Sam Hugan kennt man von Outlander und der hat inzwischen auch andere Sachen gemacht. Und Graham McTavish, das ist der Typ mit Glatze und Bart, den kennt man, glaube ich, auch. Das ist einfach eine Type. Und beide halt schottischen Ursprungs und die haben sich ein schrotteliges Wohnmobil gemietet und sind mit Kameracrew durch die Highlands gefahren. Ich habe das Internet gefühlt auf den Kopf gestellt, aber diese Scheißserie ist in Deutschland nicht zu kriegen. Also ich hätte sie mir sogar als DVD gekauft, aber es gibt es einfach nicht. Das ist ein bisschen frustrierend, weil ich glaube, das ist wahnsinnig lustig, wenn man den beiden zusieht bei dem, was die machen. Und so ist das, also das Buch ist auch schon total humorvoll. Es ist immer so abwechselnd von Graham und abwechselnd von Sam geschrieben. Und die reisen halt durch die Highlands zu verschiedenen Punkten. Die sind halt da, wo das Battle of Culloden war, treffen Personen halt, die denen was dazu erzählen. Sie treffen paar Clan-Chiefs, sind doch mal in so Burgen und gehen einfach so historische Punkte auch in der schottischen Geschichte durch, die wirklich einfach geprägt ist von Fäden zwischen den Clans, von Krieg mit den Briten und das alles. Und das Ganze halt inhaltsvoll, aber auch wahnsinnig humorvoll, weil die halt auch immer gegeneinander pieken. Es ist also mit das Lustigste, glaube ich, fast, was ich dieses Jahr gelesen habe. So gut, so angenehm.
Ist das so ein Reisetagebuch mit
so in die Richtung.
Historische Schauplätze besucht
werden
und dann zu den historischen Geschichten Schlachten erzählt wird?
Ja, genau, so in die Richtung geht das. Und dann trinken die andauernd irgendwo Whisky und essen irgendwas Geiles und also so schottische historische Geschichte mit Roadtrip-Tagebuch mit zwei Herren, die sich wunderbar behakeln. Es ist eine sehr große Empfehlung. Es ist sehr lustig. Ja. Dann hätte ich noch eins, was ich kürzlich erst gelesen habe, was einfach richtig, richtig, richtig gut ist. Und für alle, die ansatzweise Feminismus gut finden und starke Frauenpersönlichkeiten, denen kann ich Lessons in Chemistry empfehlen. Das wird sogar auch gerade mehr oder weniger verfilmt. Da soll es eine HBO-Serie, glaube ich, oder eine Apple-TV-Serie von geben. Und das spielt in den 60ern eine sehr, sehr kluge Chemikerin, die einen sehr, sehr klugen Chemiker als Freund hat, der, naja, ein tragisches Ende nimmt. Sie hat am Ende, oder sie hat dann ein Kind und muss dann so ein bisschen, naja, als Frau in den 60ern, die eigentlich als Chemikerin arbeiten möchte und forschen möchte, ist das natürlich nicht so einfach. Das heißt, viele Momente in diesem Buch, da habe ich dann mal wieder einen wunderbaren Hass darauf gekriegt, wie dann früher so mit Frauen umgegangen wurde. Aber die macht das wunderbar, wie sie mit allem umgeht, so richtig einfach unbeeindruckt von allem Scheiß gefühlt, der um sie rum passiert. Also ein richtig, also einfach ein furchtbar großartiges Buch für alle, die hinter dem Feminismus stehen und starke weibliche Persönlichkeiten mögen.
Wo du gerade Apple TV Plus erwähnst, ich habe auch das Gefühl, das ist jetzt von allen Streamingdiensten der am wenigsten populäre, weil die auch nicht so einen großen Content haben, aber die suchen sich halt immer eher hoch, also die machen nicht so viel, aber dafür hochwertigen Content, und dann suchen sie sich doch immer relativ, so wie das Buch, was du gerade vorgestellt hast, immer relativ interessante Stoffe aus. Ob das nicht mal irgendwie ein Streamingdienst wäre, dem man vielleicht mal eine Chance auf langfristiger Basis oder mal für einen Monat geben sollte, überlege ich mir gerade, wo wir drüber sprechen. Weil es viele Produkte, sag ich mal, von Apple TV ja doch eher schon so ein bisschen abseits des Mainstream-Geschmacks halt stattfinden.
Ich weiß tatsächlich nicht, was die sonst so anbieten, aber vielleicht ist es das mal wert. Spätestens wenn das durch ist, ich hatte irgendwo auch schon mal gelesen, wen sie als für die Hauptrolle gecastet haben, aber das weiß ich leider nicht mehr. Also wenn sie das fertig haben, würde ich das mal probieren. Ich hoffe, sie setzen es gut um. Ich hoffe, das Drehbuch ist einfach sehr vom Buch her, also zumindest von der Personality halt von dieser Hauptperson, die muss halt sein wie im Buch, sonst funktioniert diese ganze Story einfach irgendwie nicht, finde ich oder für mich. Aber das würde ich mal ausprobieren. Ja, vielleicht muss ich auch mal gucken, was Apple TV sonst so hergibt.
Ja.
Ja, dann hätte ich nur noch zwei Sachen. Das eine ist eigentlich eher eine Autorin, und zwar Leigh Bardugo. Von der habe ich inzwischen fast alles gelesen. Ja, fast alles gelesen, was es irgendwie gibt. Das ist die Autorin von Shadow and Bone. Das ist auch eine Netflix-Serie, Grishaverse. Wer so Fantasy-Krams kennt, dem sagt das vielleicht was. Die hat auch schon einiges geschrieben. Shadow and Bone war ihr erster Roman. Das ist irgendwie eine ganz solide Trilogie, ganz schön, ganz coole Charaktere. Noch besser ist dann Six of Crows und Crooked Kingdom, was dazu gehört. Und da habe ich dieses Jahr noch so ein bisschen mehr gelesen, was sie rausgebracht hat. Und es ist einfach ungefähr alles, was die schreibt, finde ich fantastisch. Dieses Jahr unter anderem einen so ein Standalone-Roman, also der storytechnisch zu nichts anderem gehört, The Familiar, der ist auch, ich glaube, letztes Jahr erst rausgekommen, ist in Madrid, glaube ich, angesiedelt oder zumindest so da die Ecke, auch mit ein bisschen fantastischen Elementen, aber wunderbares Storytelling. Ich mag einfach ihre Charaktere auch immer. Das ist ziemlich cool. Das ist halt so sowas sozusagen, was immer geht. Und bisher mein absolutes Top-Book für dieses Jahr ist ein relativ kurzes Buch. Ich glaube auch, man könnte es fast eher so als Novelle bezeichnen. Es ist jetzt keine richtig lineare Geschichtenerzählung, nichts. Ich hoffe nichts, was jemals irgendwie verfilmt wird, weil das kann nichts werden. Das ist so ein Buch, das muss man lesen und die Geschichte, wie ich finde, im Kopf haben. Das ist nämlich This is How You Lose the Time War von Amal El-Muhtar und Max Gladstone. Wie der Name schon sagt, es geht tatsächlich so um Zeitreise ein bisschen, aber auf einer sehr, sehr abstrakten Ebene, weil man praktisch zwei gegenüberstehende, zwei rivalisierende Institutionen sozusagen hat, die beide ihre Zeitreiseagenten haben, die durch die Zeit reisen und dort dann gewisse Sachen machen, damit dann die Zukunft so aussieht, wie die jeweilige Institution das möchte. Und dann sind da halt zwei Zeitreiseagenten, die sich dann nicht direkt treffen, aber sehr, sehr miteinander konkurrieren. Und das ist halt auf eine äußerst abstrakte Art beschrieben. Das ist nicht, dass man sagt, hier ist der eine und der rennt durch die Gegend und man hat diese Person vor Augen, sondern ja, man muss es lesen irgendwie. Aber das hat irgendwie nur 150 oder 200 Seiten oder so, also verhältnismäßig dünn. Und das habe ich, glaube ich, echt so an einem Tag durchgelesen, weil ich das nicht beiseite legen konnte. Das hat mich richtig mitgenommen.
Du hast es verschlungen, hast du das?
Aber total. Total. Man muss sich so ein bisschen drauf einlassen, weil es halt nicht diese lineare Geschichtenerzählung ist. Man hat nicht die Charaktere, die im Detail beschrieben werden, sondern weil es halt so was Abstraktes hat. Und von diesen zwei zwei Autoren irgendwie geschrieben, so jeder, glaube ich, ein Part. Aber das ist, glaube ich, definitiv mein Highlight für dieses Jahr.
Ich habe auch ein Buch gekauft dieses Jahr, Tanja.
Auch gelesen? Nur gekauft oder auch gelesen?
Ja, ich habe es nur gekauft, aber vielleicht hast du es ja gelesen und kannst mich dazu ermuntern, es zu lesen. Also eine Arbeitskollegin hat gesagt, dass mir das gefallen wird. Und ich würde ihr gern glauben, weil ich muss es bestimmt einfach nur lesen. Es heißt so The Fourth Wing. Kennst du das?
Fourth Wing und oh Gott, wie heißt das zweite denn? Beide habe ich dieses Jahr gelesen und stehen bei mir im Regal und ich freue mich wahnsinnig auf Januar. Da kommt nämlich der dritte Teil, Onyx Storm, raus.
Ja, dann warte ich bis Januar und lese.
Jetzt fällt mir der zweite Titel nicht ein. Ja, das ist so ein BookTok-Phänomen, wenn man so will. Also auf TikTok war es. Ja,
meine Ausklingen meinte, auf TikTok waren die Leute am Ende von Teil 2 schon fast verzweifelt, weil die so blöde zurückgelassen wurden von der Autorin und mit so einem Cliffhanger.
Ja,
und da haben Leute auf TikTok irgendwie emotionale Zusammenbrüche. Und grundsätzlich finde ich so Protagonisten, die auf Drachen reiten und dann irgendwie Sachen machen, schon mal nicht verkehrt. Aber wenn die Tatsache, dass du dich auf den dritten Teil freust, suggeriert ja, dass du Spaß mit dieser Buchreihe hattest.
Total. Ich war so ein bisschen skeptisch. Bei BookTok-Büchern bin ich gerne mal ein bisschen skeptisch. Dann hat mir aber die Cousine von einer Freundin von mir das ausgeliehen, weil sie es eh hatte. Und dann fing ich an, das zu lesen. Und in dem Moment, wo ich dann lese und feststelle, dass ich irgendwie 100 Seiten gelesen habe und es schon deutlich hinter der Zeit ist, wo ich eigentlich schlafen wollte, spricht immer sehr für das Buch. Ich fand es dann so gut, dass ich es mir selbst gekauft habe und den zweiten Teil auch gleich. Weil, naja, du weißt, meine Bibliothek muss wachsen, also Bücher, die mir gefallen, will ich auch selber besitzen. Es ist richtig gut. Man hat halt Violet, die Hauptperson. Es ist eine sehr, sehr interessante Welt, die dort gebaut wird oder die halt, ja, dieses Worldbuilding ist, finde ich, wirklich interessant. Es gibt eben Drachen und es gibt die Drachenreiter. Es ist eine sehr brutale Welt. Es dauert nicht lange, bis die erste Person im Buch stirbt. Daran muss man sich ein bisschen gewöhnen. Fand ich relativ hart. Ich hatte dann auch kurz überlegt, möchte ich mich wirklich emotional, an welche Person möchte ich mich hier emotional binden oder wen verliere ich zu schnell?
Das Game of Thrones Phänomen. Da hat man nachher gar keine Bindung mehr zugelassen zu Charakteren, weil die einem so schnell weggenommen wurden.
Ja gut, ganz so schlimm ist es hier nicht, weil halt es ist schon sehr deutlich, wer die Hauptpersonen sind. So.
Die werden meistens vom Plot ja auch geschützt, dass denen nichts passieren kann.
Ja, wobei es hier durchaus auch schon was gab, wo ich dann ein bisschen überrascht war. Also ich fand die Erzählweise, der Schreibstil hat mir total gefallen. Ich mag die Hauptfigur, es ist wieder so ein bisschen, das ist, naja gut, also man kann sich ja nur noch bedingt neue Sachen ausdenken und es ist wieder das typische, oh, es ist ein Mädchen und keiner glaubt, dass sie das schafft und am Ende schafft sie es doch, so ungefähr. Aber auch hier, die Drachen sind halt cool, ihre Drachen sind cool, die ganze Lore dahinter, das Worldbuilding gefällt mir total. Das spielt ja sozusagen in so einer Schule, wo sie dann ist, für Drachenreiter und dann gibt es noch andere Parts, die so dazu gehören. Also ich kann es wirklich empfehlen. Es ist wirklich Fantasy, es ist Haters to Lovers, wenn man so will, so. Naja, nicht wenn man so will, das ist einfach so. Nee, Friends to Lovers, Enemies to Lovers, wie heißt das denn? Enemies to Lovers, glaube ich.
Das ist aber auch so eine klassische Trope, was jetzt diese BookTok-Bücher alle bedienen eigentlich, ne?
Ja,
das ist
ja auch und so, da gibt es wohl auch
viele.
Das ist ja
schon so ein Riesengenre geworden. Ja,
da gibt es auch viele Diskussionen so bei TikTok wohl, weil das halt offiziell jetzt eine Reihe mit Enemies to Lovers angekündigt wurde. Aber die Enemies werden halt schon im ersten Buch dann Lover, ohne zu spoilern. Das kann man, glaube ich, von ausgehen. Und dann fragt man, das ist, glaube ich, auf 5 Bücher ausgelegt, das Ganze. Und dann wird halt so überlegt, so nicht, dass die dann Lover sind, am Ende keine mehr sind. Oder dass der Enemy, der noch ein Lover wird, noch ein anderer wird oder so. Also es ist wild. Ich glaube, die Community dahinter ist sehr groß, sehr stark. Da bin ich nur sehr am Rande drin. Aber das erste Buch hat mich total gefangen genommen und das zweite auch. Wobei das zweite ein bisschen weniger Story ist und noch mehr Worldbuilding. Da wird halt noch mehr halt von dieser ganzen Welt irgendwie erklärt. Da geht es dann auch ein bisschen aus dieser Schule mal raus. Und das erste spielt halt echt primär in dieser Schule. Aber mir hat es total gefallen. Also ich fand es wirklich, wirklich gut.
Das ist mir jetzt sehr gut verkauft. Dann werde ich jetzt auch mal damit anfangen.
Mach das. Ich glaube, Ja, ich glaube, der erste Moment, wo ich dachte, ah, okay, es überleben nicht alle, war so irgendwie auf Seite 20 oder 25. Bis dahin solltest du es ja ganz gut schaffen. Mal gucken, ob es dir
Ja,
danach gefällt.
bis dann sollte ich es ganz gut schaffen, ja.
Ja, das war so mein Short-Book-Review fürs Jahr.
Klingt gut, klingt auch so, als wärst du, könnte man dich da jetzt auch nicht in so eine Schublade stecken, dass du auch relativ viele Kategorien, ist jetzt nicht nur fiktional, sondern auch so ne, Reiseberichte und sowas, dass du da relativ breit aufgestellt bist. Klingt auf jeden Fall
Ja,
so.
doch ich lese eigentlich sehr querbeet, durchaus auch mal Sachbücher oder von Yuval Harari heißt er, glaube ich. Der hat zwei sehr, sehr gute Bücher geschrieben, die auch eher Richtung Sachbuch gehen. Der hat jetzt noch was Drittes rausgebracht. Eine kurze Geschichte der Menschheit heißt, glaube ich, das erste. Das andere war Homo Deus. Ich weiß nicht, ist, glaube ich, auch der deutsche Titel. Also auch richtig gute Bücher. Mein Ziel ist, wenn ich diese 1000 Bücher gelesen habe, dass ich dann hoffentlich zu jedem Buch auch noch was sagen kann und zumindest ansatzweise weiß, wie ich es fand. Wir werden sehen, ob das so klappt. Aber ansonsten nein,
Ja.
ich lese eigentlich querbeet sehr viel. Das zweite Dune-Buch war dieses Jahr unter anderem auch mit dabei. Von daher, da bin ich sehr gespannt, wie das als Film umgesetzt wird. Das kommt dann ja auch.
So eine Spin-off-Serie, irgendwas mit Prophecy auf HBO Max kam jetzt irgendwie auch die Tage raus. Spielt
Stimmt.
10.000 Jahre vor den Atreides. Oder von vor Paul Atreides.
Ja.
Habe ich jetzt noch
Ja.
nicht irgendwie geschaut. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen habe ich mir auch noch mal Dune 2 in physischer Form geholt. Ist bei mir tatsächlich auch so ein bisschen, also klar, Platten und CDs kaufe ich halt immer physisch. Früher, ich habe auch eine relativ große Filmsammlung, aber irgendwie ist das so ein bisschen gewichen, weil ja auch alles relativ schnell verfügbar wird auf Streaming-Plattformen. So ein paar Sachen brauche ich aber noch zum Anfassen. Jetzt habe ich mir Dune 2 noch mal ins Regal gestellt. Den werde ich, glaube ich, auch noch mal jetzt, wenn ich mal ein paar freie Tage habe, ab übernächste Woche anschauen.
Ja,
Und
Dune und
ja.
Dune 2 sind, finde ich, auch was Schönes eigentlich jetzt so für die Zeit. Wunderbare Fantasy-Welt, kann man gut eintauchen.
Ja, absolut. Und da wir ursprünglich die Intention hatten, eine Weihnachtsfolge zu drehen, aber dann wahrscheinlich hinten raus gemerkt haben, dass Muppets zwar toll ist, aber nicht so viel hergab, haben wir so ein bisschen. Ich finde das ganz schön, so ein bisschen off-topic, so ein bisschen Jahresrückblick in der Light-Version, hatten wir letztes Mal auch schon ein bisschen angerissen. Kann ich den Haken zurück zu Weihnachten schlagen? Amazon Prime hat jetzt schon Red One gedroppt auf ihrer Plattform.
Echt?
Das ist ja auch so ein Film, für den hätte ich mir kein Kinoticket gezogen, da bin ich ehrlich, weil der schon, also jetzt auf Prime, da tut es mir nicht weh, da drücke ich drauf und gucke mir den an und am Ende des Tages habe ich vielleicht Lebenszeit verloren. Ich finde, der Trailer sah schon unheimlich generisch aus und halt auch nicht wirklich gut. Ich find Chris Evans ist, was die Rollenwahl angeht, seit er den Schild von Captain America niedergelegt hat, auch so ein bisschen, Hater sagen, so ein bisschen erst so ein schlechterer Ryan Reynolds mit seiner Rollenwahl. Also, dass man, wenn man sich Ryan Reynolds nicht leisten kann, dass man den Chris Evans nimmt, ist jetzt ein bisschen too harsh für meinen Geschmack. Er ist halt so ein Sympathieträger, der sich seine Rollen schon gut aussuchen muss, weil. Also als Captain America fand ich ihn super, da hat er der Figur auch Tiefe verdient, aber eigentlich
Total.
würde ich schon sagen, dass er limitiert ist, ohne es böse zu meinen. Also ist jetzt kein Charakterdarsteller im eigentlichen Sinn. Bei The Rock muss ich tatsächlich sagen, den kann ich leider nicht mehr sehen. Also das ist halt, meistens ist er irgendwie im Dschungel. Also es gibt mal so ein lustiges Meme. Da wurde er immer im gleichen T-Shirt gegenübergestellt in so einem Raster, so vier Bilder von ihm. So angeordnet und das waren alles verschiedene Filme und es war dann Jumanji Next Level, Welcome to the Jungle, was weiß ich was, oder The Jungle Cruise. Also meistens ist er ja im Dschungel und sieht ja dann auch wirklich immer gleich aus und er spielt dann immer The Rock und ja, aber jetzt ist Red One halt da und es ist halt grob Weihnachtscontent, dann werde ich mir den wohl zu gegebener Zeit mal anschauen.
Das ist gut zu wissen. Den wollte ich auch noch mal gucken. Und wenn ich dafür nicht ins Kino muss, finde ich das auch nicht so verkehrt.
Ja, ich glaube,
Passt ganz gut.
der hat jetzt auch nicht so furchtbar gut performt an der Kinokasse.
Was denn?
Noch eine lobende Erwähnung für so Weihnachtsfilme, die so ein bisschen anders sind, sage ich mal. Also so eine Honorable Mention. Ich weiß nicht, ob der in der kollektiven Wahrnehmung schon so ein so ein Standing hat, ist hier mit dem Stranger Things-Typen Dave Harbour, also der den Sheriff spielt, ist Violent Night. Das ist so ein bisschen, sag ich mal, Die Hard. Also nur mit, also Die Hard ist ja auch für viele ein Weihnachtsfilm, also Stirb langsam. Aber auch in so einer, auch in so einer Geiselsituation. Und Dave Harbour spielt halt einen, sag ich mal, einen Weihnachtsmann, der desillusioniert ist. Und dem, er hat auch immer so Flashbacks von seinem Leben vor. Also er ist so ein uraltes Wesen oder ein uralter Mensch, hat aber die Erscheinung halt von Dave Harbour, also der altert dann nicht wirklich, hat immer so Flashbacks von seinem früheren Leben, das verleiht ihm noch so eine gewisse Lore, so eine Mythologie, und er schlachtet halt Leute, also schlachtet Leute nicht Leute ab, aber so Bad Guys, die den spielt er wirklich übel mit und haut den wirklich übel auf die Glocke. Ich weiß nicht, geht das da um den Sohn des Präsidenten oder um den Präsidenten? Ich weiß, ich habe den vor 2 Jahren mal im Kino gesehen, aber das ist ein, so ein Weihnachtsfilm, der so ein bisschen, ja, andere Geschmäcker bedient, sonst ist es ja doch immer so Behaglichkeit, Familienfreundlichkeit, und das ist so ein bisschen so ein, der andere Weihnachtsfilm. Genau, ich dachte, ich bring noch mal so ein, also ich weiß nicht, ob ich ihn, also dir würde ich ihn jetzt vielleicht nicht unbedingt empfehlen, nee. Ich glaube, das trifft nicht so deinen Geschmack.
Nee, nicht so ganz.
Noch einen anderen Weihnachts, ich hau jetzt einfach so ein paar Weihnachtsfilme raus, die jetzt so, also, ne, tatsächlich Liebe oder Schöne Bescherung, das sind natürlich so Sachen, die
Klassiker.
Die sind im Mainstream angekommen, deswegen braucht man die jetzt nicht noch hervorheben. Ich fand noch mit Seth Rogen und ich weiß nicht, wer da noch mitspielt, ich weiß, Seth Rogen auf jeden Fall, das ist die Heiligen Drei Könige, aber Hai so geschrieben wie der berauschte Zustand.
Oh, okay.
Und es geht halt, es ist halt auch so ein klassischer Seth Rogen-Film, so ein etwas, weiß ich nicht, vulgärer oder unreifer Humor. So Charaktere, ich glaube, vielleicht spielt auch James Franco mit. Die beiden hatten ja eine Zeit lang mal viele Filme gedreht. Und es ist so ein Weihnachten in der Großstadt. Und ich weiß auch gar nicht mehr, ich habe den lange nicht mehr geguckt. Auf jeden Fall reiht sich da eine Situation, die mit dem Dauerzustand der Protagonisten zu tun hat, sag ich mal. Also, ne, die sind nicht ganz clean. Und eine absurde Aktion, die mit Weihnachten zu tun hat, oder sie müssen es irgendwo hinschaffen. Ich müsste ihn tatsächlich wirklich gucken, bevor ich den hier bewerbe, aber nochmal bewerbe. Aber er hat auf jeden Fall wirklich, er hat ein gutes komödiantisches Timing, absurde Situationen und der ist einfach super witzig. Auch, glaube ich, ein Film, der vielleicht noch nicht so bekannt ist und auch noch eine Honorable Mention, was Weihnachtsfilme angeht, die so nicht in die Riege der großen, die es nicht in die Riege der großen Klassiker schaffen werden oder schaffen würden, aber auch Feiertagsbezug haben.
Schön. Das ist, wenn man dann nicht die klassischen Weihnachtsfilme gucken möchte, kann man sich das ja mal anschauen.
Gibt es denn, ich habe jetzt ja schon nach Weihnachtsfilmen gefragt, die du an Weihnachten guckst, aber keinen Weihnachtsbezug haben. Du hast wahrscheinlich letztes Jahr in der Folge schon beantwortet. Was ist denn dein Lieblings-Weihnachtsfilm, der nicht diskutabel ist, den du auch unbedingt in dieser Zeit gucken musst? Was wäre das?
The Christmas Cottage, glaube ich, immer noch. Das Weihnachtshaus, ich weiß gar nicht, wie das wie das auf Deutsch heißt. Das habe ich definitiv in unserer Weihnachtsfolge letztes Jahr erwähnt. Der ist auch eher unbekannt. Ein Weihnachtsfilm mit Jared Padalecki, den man aus Supernatural kennen kann.
Supernatural, ja, genau.
Ja, ja. Und da geht es eben um Thomas Kincaid, um einen Maler. Ich glaube, der ist inzwischen relativ bekannt, weil in seinem Stil sehr viele Puzzle produziert wurden. Also diese Puzzle mit diesen Disney-Motiven, mit so halt sehr schöne Darstellung so von dem Licht, und dann steht da immer ja so Thomas Kincaid drauf. Der ist leider schon vor einigen Jahren verstorben. Ich glaube, als Persönlichkeit war er auch etwas umstritten, aber er hat einen sehr speziellen Malstil, wie er halt das Licht in seinen Landschaften darstellt, so das Licht aus Häusern oder das Licht von Straßenlaternen. Deswegen wird er auch Painter of Light genannt. Und das in diesem Film geht es halt sozusagen um seine Jugend und seine Mutter, die hat gerade den Job verloren. Die haben einen Nachbarn, der eigentlich auch Maler ist. Und dann ist es so das typische Kleinstadt, richtig schön viel Schnee, und am Ende kommen alle zusammen und helfen, und dann gibt es ein Happy End. Und das ist mehr oder weniger autobiografisch. Ich glaube, so ganz ganz akkurat ist es nicht, aber das macht bei mir immer so richtig schön Weihnachtsfeeling. Und ich mag die Bilder von Thomas Kinkade und ich mag Jared Padalecki. Deswegen, das ist eigentlich so ein Film, der bei mir nicht fehlen darf.
Ja, ich habe dem jetzt nichts hinzuzufügen, weil meinen Film haben wir jetzt ja lang und breit besprochen. Ich habe ja, erzählt, wie ich die Muppets Weihnachtsgeschichte zelebriere. Ja. Und ansonsten habe ich tatsächlich bloß die Picks, die halt so ein bisschen, ja, sag ich mal, bodenständig oder gewöhnlich sind. Also hier Schöne Bescherung mit Chevy Chase. Der ist so für mich pure Behaglichkeit. Das ist halt alles, der habe ich schon x-mal gesehen, alles auch so ein bisschen slapstickhaft. Vielleicht ist der auch in der Darstellung von manchen Situationen oder was die Charaktere so sagen, vielleicht auch ein bisschen streitbar gealtert oder so. Aber das ist halt so ein Film, der in mir auch einfach, der mir Komfort gibt. Also der ist so wie so eine behagliche Decke, unter die man sich verkrübeln kann, halt bloß in Filmform. Also wenn ich den anmache, habe ich eine gute Zeit und kann auch über einige Sachen, über eine gewisse Staubschicht, die schon auf dem Film liegt, einfach drüber hinwegsehen. Aber das ist halt wirklich, ich habe auch das Gefühl, dass er auch in Deutschland sehr populär ist.
Ja, ich glaube schon.
Wenn ich so in Foren gucke oder auf YouTube-Kanälen oder Facebook-Seiten, die Film und Popkultur im Mittelpunkt stellen, der ist ziemlich beliebt, auch so bei Millennials oder Gen X oder keine Ahnung.
Ich muss mich da ja mal outen und sagen, ich mag den Film nicht.
Du hast den
noch
nie gesehen
nicht.
Oder du magst den nicht, ne?
Nee.
Ich habe den neulich auch mit jemandem geschaut, die hatte den auch noch nicht, also die Person ist auch eine Sie, hat den Film auch noch nicht gesehen und ich habe da das Gefühl, ich habe den vielleicht auch ein bisschen zu sehr gehypt oder sie wollte meine Gefühle nicht verletzen, war aber wohl über Filme werde ich halt, also über Filme kann man meine Gefühle nicht verletzen, aber sie hat sich da so ein bisschen zurückgehalten, aber ich habe auch den Eindruck gewonnen, dass sie den Film auch blöd fand, also... Es ist auch überhaupt nicht schlimm, weil ich finde den Film ja eigentlich auch blöd, aber im Umkehrschluss genau deswegen mag ich ihn halt. Also die Diskussion hatten wir bei The Crow auch. Ich habe dir auch in wenigen Punkten widersprochen, aber genau aus diesen Gründen habe ich ihn halt gemocht. Das ist so witzig, wenn man wirklich nichts dazu beitragen kann, gar keinen Streit. Streit ist sowieso Quatsch bei popkulturellen Sachen.
Das ist, aber ich finde ihn halt auch einfach nicht lustig. Das ist irgendwie nicht mein Humor. Ich finde ihn nur doof.
Ich lache selten bei dem Film aber es ist einfach pure Behaglichkeit. So, ich kann bei keinem Punkt widersprechen, wenn man sagt, der ist schlecht gealtert, darüber lacht heute keiner mehr. Alles richtig, aber genau aus den Gründen mag ich, weil diese Gestrigkeit finde ich irgendwie behaglich.
Also sowas verstehe ich ja total, habe ich durchaus auch bei manchen Filmen, aber den fand ich auch noch nie. Das ist das gleiche wie mit Kevin allein zu Hause. Mein Bruder findet den ja so lustig und ich finde den immer nur doof. Ich fand den früher
also,
schon doof.
Also ich hab so eine ambivalente Beziehung zu Kevin allein zu Hause, weil es auf meinen Zustand ankommt, in dem ich den schaue. Also nicht irgendwie, es hat nichts mit Alkoholtrinken zu tun, aber mit dem Gemütszustand. Manchmal ist ja genau richtig und ich finde es irgendwie schön, kitschig, ist halt Kevin allein zu Hause und manchmal sehe ich den irgendwie bei einer Fernsehausstrahlung oder so und denke mir, boah, nee, ich habe jetzt gar keinen, wenn ich das alles schon sehe, ich habe da gar keinen Bock drauf. Das ist einfach der Film, ich kann gar nicht sagen, wie ich den finde, aber es kommt immer darauf an, wie man mich antrifft. Also mal finde ich ihn so und mal so. Das habe ich bei ganz wenigen Filmen. Bei Weihnachtsfilmen bin ich da relativ festgelegt. Aber bei dem denke ich mir so, es kommt ganz drauf an, in welcher Situation ich den schaue. Aber in den letzten Jahren hat sich die Situation, oh nee, komm, nicht schon wieder, Kevin, ich schalte jetzt um, hat sich schon gehäuft. Also ich mittlerweile geht das Gewicht eher zugunsten von, das gibt mir nichts mehr irgendwie.
Ja, also mir gab es, wie gesagt, noch nie was. Wenn es humorvoll sein soll an Weihnachten, dann ist für mich ja immer noch der Klassiker schlechthin Weihnachten bei Hoppenstedts. Loriot ist einfach, finde ich, es ist zeitlos.
Da muss ich mich outen, hab ich noch nie geschaut.
Was?
Ja, Entschuldigung, hol dich nach.
Aber sonst, wie findest du sonst Loriot? Kennst du was von Loriot sonst? So die Jodelschule oder?
Ich kenne das nur mit der Nudel eigentlich tatsächlich. Ich weiß, dass er eine ziemlich große Legacy hat. Ich habe mich sehr wenig mit Loriot tatsächlich befasst. Deswegen kann
Die
ich da
englische
irgendwie.
Ansprache. Also es ist halt ein, es ist schon eine spezielle Art von Humor. Die muss man durchaus auch mögen. Wenn man das irgendwie doof findet, die Nudel ist jetzt auch nicht so mein Favorit. Ich finde, es gibt andere Dinge, die sehr viel lustiger sind. Sei es die Steinlaus, ein possierliches Tierchen, oder die Jodelschule. Für mich ist das immer noch einfach wahnsinnig lustig. Und dann gehört dazu auch einfach Weihnachten bei Hoppenstedt. Von vorne bis hinten mit dem Einkauf im Spielzeugwarenladen. Bis zum Ende mit Familie Hoppstedt wünscht frohe Weihnachten. Das ist für mich einfach immer wieder zum Wegschmeißen. Ich finde es sehr lustig.
Ich hab noch einen deutschen Film, der ist so ein bisschen streitbar wegen dem historischen Kontext, in dem er entstanden ist. Der wird halt immer an Weihnachten im Fernsehen gezeigt, obwohl Weihnachten da gar nicht gefeiert wird. Das ist mit Heinz Rühmann die Feuerzangenbowle.
Ah,
Und der
ja.
ist halt 1943 entstanden,
Nazi-Zeit.
ich glaube, das war halt auch der Lieblingsfilm von Goebbels oder so. Der sollte halt, weil der Film ja auch komplett gar nicht. Also der spielt in Deutschland, aber man hat nicht den Eindruck, dass da gerade Krieg ist. Der sollte so ein bisschen, weiß ich nicht, ablenken oder die Moral des Volkes irgendwie stärken oder ich weiß es nicht. Heinz Rühmann ist ja in der Retroperspektive, in der Nachbetrachtung da auch so immer so ein bisschen, weil er dann irgendwie der Haus, weil er immer noch beschäftigt wurde in der Regimezeit, ist er ja so ein bisschen in der Nachbetrachtung, wird er ja kritisch gesehen, weil er sich da nicht positioniert hat, was wahrscheinlich viele nicht getan haben, aber er auch so Aufträge angenommen hat. Aber
Ja.
wenn man diesen streitbaren historischen Kontext, in dem der Film entstanden ist, ausklammert, finde ich, ist das ein Film? Kennst du den?
Ja, kenne ich.
Ich
Ich habe den
finde,
sogar
der hat
mal,
einen.
als er noch gezeigt wurde, hier im
Im
Audimax
Unikino
geguckt.
habe ich auch schon mehrmals da geschaut. Ich finde es super. Der Film hat dafür, dass es von 43 ist, was so die Delivery und so das komödiantische Timing angeht, ist der super gut gealtert. Der hat ja auch mit diesem
Ja.
Ackermann und so machen sie
Ja.
dies und das. Und der hat sogar sowas wie einen Running Gag im Jahr 1943. Ich habe tatsächlich gar keine Ahnung. Der läuft immer in den ersten Programmen, öffentlich-rechtlichen, immer relativ spät, am 24. oder 25.12., meistens im ersten. Aber der läuft immer an Weihnachten, auch im Audimax zum Beispiel. Aber es hat ja mit Weihnachten nichts zu tun. Aber es ist im entferntesten Sinne ja trotzdem irgendwie, gehört es zu der Zeit, weil der in der Zeit am häufigsten irgendwie läuft. Ich glaube, bei uns im Studio am Dreiecksplatz, da läuft der auch manchmal so im Januar, Februar in der Kinobar.
Ah,
So ein Beamer wird da
ja.
aufgebaut und dann wird er gezeigt und dann kann man, ja, first, also ne, die erst, wer zuerst kommt, mal zuerst kann man sich den dann anschauen. Keine. Doch, es gab auch schon mal feste Plätze. Das ist auch nochmal eine Honorable Mention. Kein klassischer Weihnachtsfilm und man muss sich da schon mit dem historischen Kontext auseinandersetzen. Das kann man kritisch sehen. Aber ich finde den Film, ja, dafür, dass er halt sehr alt ist, finde ich, hat er so sein, was das Timing angeht und so, ist der verdammt gut gealtert. Also der ist gut gespielt. Der ist lustig, ich finde den richtig
Ja.
lustig.
Ja,
Da gibt es
ich auch.
einige ikonische Szenen, also zum Beispiel das Finale, wenn Heinz Rühmann da seinen Lehrer imitiert. Es ging ja darum, dass er sich der Lehrer empfiehlt für eine andere Schule oder für einen Direktorposten oder so und dann so eine Lehrprobe abgeben muss. Also der wird irgendwie bewertet von Schulrat oder so. Und dann. Weiß ich nicht, dann sorgt Heinz Rühmanns Charakter dafür, Pfeiffer, dass er der Lehrer zu spät kommt und dann imitiert er den Lehrer bei der Chemiestunde und es ist einfach so witzig, da könnte ich mich wirklich bepieseln von. Das ist wirklich richtig witzig, immer noch.
Ja, das ist gut gealterter Humor, der funktioniert auch einfach immer noch.
Ja, dann habe ich das eigentlich ziemlich erschöpft. Ich habe so ein paar Sachen noch rausgeholt aus mir, die Weihnachtsbezug haben, aber nicht so bekannt sind. Ich habe die bekannten Sachen fand in Erwähnung. Wir haben die Muppets gemacht. Ich habe so Weihnachten, sonst Weihnachtspopkulturkram habe ich sonst in mir gerade nichts mehr.
Nein, ich glaube, ich kann gerade auch nichts mehr hinzufügen. Dann sind wir, glaube ich, weihnachtlich am Ende.
Tatsächlich ja.
Aber das ist ja auch in Ordnung. Das war jetzt ja sehr weihnachtlich mit ein bisschen Abschweifen hier und da. Und damit können wir, glaube ich, der geehrten Zuhörerschaft einmal uns bedanken, dass ihr auch dieses Jahr hoffentlich wieder jede Folge irgendwie gehört habt, ein bisschen Spaß daran hattet, was wir hier so fabriziert haben. An Alena an dieser Stelle auch nochmal ganz, ganz liebe Grüße und ein wunderschönes Weihnachtsfest zum ersten Mal zu viert für euch. Ich hoffe, es ist nicht zu chaotisch, aber das wird wohl werden, denke ich. Und dann wünsche ich allen frohe Weihnachten, schöne Festtage, einen guten Start ins neue Jahr und wir werden uns im neuen Jahr auf jeden Fall wiederhören.
Ja, da kann ich mich nur anschließen, auch an die Grüße an Alena. Danke, ich hoffe, dass du es gut findest, dass ich jetzt hier eine größere Rolle einnehme und dass du es irgendwie cool findest, was ich so in das Projekt einbringe, und alle, die jetzt uns zugehört haben, bleibt gesund, habt eine schöne, besinnliche, behagliche Zeit mit den Menschen, die ihr mögt und liebt und schätzt, und gut, ja, habt einen guten Jahreswechsel. Eine Sache haben wir noch in der Pipeline, Tanja, aber ja, die wird natürlich erst im Jahr 2025 veröffentlicht wahrscheinlich.
Ja, genau. Die kommt dann fürs neue Jahr.
Ja, aber trotzdem Hut ab, dass wir jetzt hinten raus wirklich abgeliefert haben. Also
ja,
wir haben einen guten Lauf mit zwischen Jurassic Park und The Crow. Da gab es eine kleine kreative Unterbrechung, aber jetzt mit The Crow und Muppets Weihnachtsgeschichte und das neue Projekt, der neue Inhalt, der wird ja nicht so lange nach Weihnachten veröffentlicht. Nein. Also da haben wir einen ganz guten Rhythmus gefunden.
Da können wir uns ein bisschen auf die Schulter klopfen.
Habe ich gerade gemacht. Tanja auch. Sehr gut.
Wunderbar. Dann frohe Weihnachten und Prost.
Prost.
Ein herzlicher Dank geht raus an Grenadine Art für unser Podcast-Logo und unser Podcast-Bild.
Und für die Musik an Uwe Junge.
Weitere Infos zu den beiden Künstlern findet ihr in unseren Shownotes.